Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen zurück zum zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. Ich lese von Vers 14 bis 16a. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer anstatt aller gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum anstelle aller gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir erinnern uns daran, dass der Apostel Paulus sich gegen den Vorwurf von Seiten einiger in der Gemeinde zu Korinth wehrte, er würde seinen Dienst nur aus ichsüchtigen Beweggründen tun. Mit gutem Gewissen konnte er ihnen versichern, dass sein Dienst und der Dienst seiner Mitarbeiter von der Liebe Christi bestimmt war. Die Liebe Christi drängt uns, so schreibt er hier. Dieselbe Liebe, mit der er sich von Gott geliebt wusste, war nun auch die treibende Kraft, in seinem ganzen Leben für Gott und für den Nächsten da zu sein. Auffallend ist, dass er diese Aussage nicht machte, ohne sofort hinzuzufügen, wie sich diese Liebe gezeigt hat, sodass alle Gläubigen daran teilhaben konnten. Er tut es mit den Worten, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer anstelle aller gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und nicht nur gestorben, sondern auch anstelle aller gestorben und auferstanden ist. Paulus verbindet also die Liebe Gottes aufs Engste mit der Lehre von der Glaubensgerechtigkeit. Wir dürfen die wunderbaren Aussagen über Gottes Liebe nicht trennen von den lehrmäßigen, besonders zentralen Aussagen der Heiligen Schrift. So sagt Lloyd-Jones, dass die Liebe Gottes nur im Lichte gewisser lebenswichtiger Wahrheiten verstanden werden kann. Und jene Wahrheiten sind höchst theologisch. In einer Zeit, in der selbst in der Gemeinde Jesu die Liebe hauptsächlich gefühlsmäßig verstanden wird, können wir das nicht stark genug betonen. Wahre, vom Heiligen Geist gewirkte Liebe in unserem christlichen Leben ist ohne die gesunde biblische Lehre nicht möglich. Paulus fasst alles, was uns in den Geboten Gottes an Verhaltensweisen unseren Mitmenschen gegenüber für unser christliches Leben gegeben ist, zusammen in dem einen Wort: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Er schreibt in seinem Brief an die Römer Folgendes. Römer Kapitel 13. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Er ermahnt seine Glaubensgeschwister jedoch nicht zu einem Gott wohlgefälligen Verhalten im Umgang mit unserem Nächsten ohne den Bezug zu der Wahrheit von der Glaubensgerechtigkeit, die er im ersten Teil seines Briefes an die Römer entfaltet. Nur auf dem Boden dieser überaus herrlichen und frohmachenden Wahrheit des Evangeliums, indem wir teilhaben an der Gerechtigkeit Gottes und seiner Herrlichkeit ohne das Gesetz, das Werke fordert, sind wir befähigt, dem Gebot der Liebe zu folgen. nämlich als solche, die in Christus ihrer Ich-Sucht gestorben und zu neuem Gott wohlgefälligen Leben erweckt sind. Also Paulus spricht hier im zweiten Teil seines Briefes an die Römer von dem, was unseren christlichen Wandel ausmacht. Und hier geht es ganz besonders um die Liebe zum Nächsten und all die Gebote im Alten Testament. Du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Sind zusammengefasst in diesem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So sagt er, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Aber er bringt diese Ermahnungen im zweiten Teil des Römerbriefes nicht ohne zuvor auf die Grundlage des Evangeliums zu sprechen zu kommen. Dass wir nämlich ohne das Halten der Gebote Gottes, ohne Gesetz, das die dementsprechenden Werke fordert, vor Gott gerecht sind, allein durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Also, die Ermahnungen stehen in einem inneren Verhältnis zum Evangelium. Da ist es wichtig, dass wir das unterscheiden. Ne? Wie Luther auch gesagt hat, einen rechten Prediger kann man daran erkennen, dass er unterscheiden kann zwischen Gesetz und Evangelium. Wenn hier vom Gesetz die Rede ist, von den Geboten Gottes, die wir zu tun haben in der Nachfolge Jesu, dann ist das eine Frucht des Evangeliums, dass wir ohne das Gesetz, das Werke fordert, vor Gott gerecht sind, allein durch den Glauben an Christus. Ich hoffe, dass das unter uns klar ist, mehr und mehr klar wird. Denn das ist etwas, womit wir uns ständig und immer wieder beschäftigen sollen. Da lernen wir niemals aus. Auch bei Petrus finden wir diese Verbindung zwischen dem Evangelium und der Liebe zum Nächsten, speziell der Bruderliebe, wenn er in Kapitel 1 seines ersten Briefes in Vers 3 schreibt, wäre ja schön, wenn wir diesen Vers auswendig kennen würden, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hier geht es also um die Wahrheit der Wiedergeburt. Und dann schreibt er in diesem ersten Kapitel am Schluss Folgendes. Und da sehen wir die Verbindung, die er hier herstellt von der Bruderliebe und der Liebe zum Nächsten und hin zum Evangelium, was wir gerade gehört haben. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit, durch den Glauben an das Evangelium vom Kreuz, zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch, Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und das ist das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Was ist das denn für ein Wort gewesen, das unter ihnen verkündigt wurde? Ich lese dazu noch einige Verse aus diesem ersten Kapitel. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, die Propheten, die diese Gnade schon geweissagt haben, im Alten Bund, im Alten Testament, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Wunderbare Aussage, der Geist Christi wohnte schon in den Propheten, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Wenn das die Jünger gewusst hätten, nach dem Opfertod, nach dem Kreuzestod Jesu, was da steht im Propheten in den Propheten über das Leiden des Messias und dann seiner anschließenden Auferstehung und Erhöhung, dann hätten sich viel Kummer ersparen können. Ja? Ihnen ist offenbart worden, nämlich den Propheten, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist, jetzt kommt es, durch die, die euch das Evangelium, das ist das Wort, das unter ihnen verkündigt worden ist, die auch euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Und das ist solch ein herrliches Evangelium, eine so wunderbare, frohe Botschaft, dass er dann hier hinzufügt, was auch die Engel begehren zu schauen. Die Engel begehren, das zu schauen, was wir im Evangelium haben als frohe Botschaft. So, das ist es also, was unter ihnen verkündigt wurde. Und die Frucht davon war die Liebe zum Nächsten. Wir sehen also, die Liebe zum Nächsten, speziell hier die Bruderliebe, von der Petrus spricht, ist nicht praktikabel ohne diese Verbindung zum Evangelium. Ohne dass man wiedergeboren ist durch den Glauben an Christus. Ohne dass man das Evangelium verstanden hat. Von der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Nur so ist es möglich, ein Leben in der Liebe Jesu zu führen. Nur so ist das möglich, was Paulus hier im 2. Korintherbrief sagt, wenn er schreibt, denn die Liebe Christi drängt uns. Anders ist es nicht möglich. Nur unter der Herrschaft der Gnade Jesu gilt uns der Zuspruch aus dem 1. Johannesbrief, seine Gebote sind nicht schwer. Ich hoffe, dass wir schon mal über dieses Wort gestolpert sind. Seine Gebote sind nicht schwer. Das Gebot der Nächstenliebe ist nicht schwer zu praktizieren. Es ist wohl unmöglich zu praktizieren unter der Herrschaft des Gesetzes. Aber es ist nicht schwer unter der Herrschaft der Gnade, gewirkt durch den Heiligen Geist. Denn da ist der Heilige Geist, der uns befähigt, dieses Gebot der Nächstenliebe zu befolgen. Ich hoffe nicht, dass es jemanden unter uns gibt, wie jene Schwester aus vergangenen Zeiten, die einmal sagte, weil sie immer wieder versagte im Blick auf ihr Temperament, ja, der Apostel Paulus hat ja auch gesagt, und jetzt kam Römer Kapitel 7, ja, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und schaut euch an, wie der Apostel Paulus gelebt hat. Schaut euch den Anfang an vom 1. Thessalonicher Brief, wie er schreibt, wie er sich verhalten hat unter den Thessalonichern. Vorbildlich in jeder Hinsicht. Das kann es doch wohl nicht gemeint sein, dass der Apostel Paulus ständig sündigen musste. Er schildert den Menschen unter dem Gesetz. Da gibt es kein Gelingen. Da gibt es im Grunde genommen nur Versagen. Und wenn man hier und da Gelingen hat, dann gibt man sich selbst die Ehre dafür. Das ist der Stand unter dem Gesetz. Aber unter der Gnade sind die Gebote Jesu, die Gebote der Liebe zu Gott und zum Nächsten, nicht schwer, sagt Johannes. Glauben wir das oder glauben wir das nicht? Ja? Ich wurde wieder einmal erinnert an jene Einheimischen, die eine Missionsstation verließen mit den Worten, der Weg Gottes ist uns zu schwer. Warum war er ihnen zu schwer, der Weg Gottes? Weil sie noch unter Gesetz lebten. Sie hatten noch nicht das Evangelium verstanden. Unter der Gnade sind die Gebote Gottes offensichtlich nicht schwer. Und das ist es, weil man das nicht verstanden hat. Diesen Bezug von den Geboten, die Gott uns gibt für die Nachfolge Jesu und dem Evangelium, der Basis unseres Glaubenslebens. Weil das so ist, gibt es so viel Niedergeschlagenheit bei den Christen, die es wirklich ernst nehmen. Ich spreche nicht von solchen, denen das völlig egal ist, wie sie ihr Leben führen. Das gibt es auch, leider. Weshalb der Apostel Paulus mahnt, nicht wahr, seht zu, dass ihr die Freiheit, die ihr habt in Christus unter der Gnade, nicht missbraucht. Ja? Das gibt es also auch. Aber von denen spreche ich jetzt nicht. Im Grunde genommen habe ich denen überhaupt nichts zu sagen. Außer, dass sie wirklich den Herrn einmal anrufen sollten. Er möchte ihnen eine gründliche Sündenerkenntnis schenken, dass sie Abscheu bekommen vor sich selbst. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Minkus, die man hat, wobei man sich nur selbst bedauert, ja, sondern ein ins Licht Gottes gestellt werden und wirklich Abscheu zu bekommen vor sich selbst, vor der eigenen, im Blick auf die eigene Natur, die so abgrundtief verdorben ist, dass sie Gott und seine Gebote und sein Wort im Grunde genommen gar nicht haben will. Also, ich habe im Grunde genommen jetzt nur etwas denen zu sagen, die es wirklich ernst meinen in der Nachfolge Jesu. Und ich kann mich gut erinnern an einen lieben Bruder, der schon früh heimgegangen ist. Und eigentlich bin ich sehr dankbar dafür, dass der Herr ihn zu sich genommen hat. Der sehr ernst meinte in der Nachfolge Jesu. Sehr ernst mit seinem christlichen Glauben und Wandel. Aber der es nicht fassen konnte, dass er trotzdem, trotz alledem vor Gott gerecht war. Und zwar eine bleibende Gerechtigkeit hatte in Christus Jesus. Anstatt im Gnadenlicht des Evangeliums zu wandeln und sich immer wieder darüber im Klaren zu werden, wie Gott eigentlich zu uns steht, nämlich immer positiv, immer pro, in jedem Fall, auch wenn er ernst mit uns reden muss. Gott hat im Grunde genommen nie etwas gegen uns, in diesem Sinne, dass er uns ablehnt, sondern er liebt uns, wie Eltern ihre Kinder lieben, ne? Auch wenn sie mal ein ernstes Wort mit ihren Kindern zu reden haben. Ne? Anstatt in diesem Gnadenlicht des Evangeliums zu leben, müht man sich ab und quält man sich ab mit der eigenen Natur. Man steht unter Gesetz oder man lebt, als stünde man noch unter Gesetz. Ihr Lieben, dass wir doch den Heiligen Geist nicht dadurch betrüben und unseren himmlischen Vater traurig machen, dass wir unsere Blicke nicht gerichtet halten auf unseren Stellvertreter. Wir machen Gott traurig damit. Als die Brüder Josefs zu ihm kamen, nachdem ihr Vater Jakob gestorben war, weil sie Angst hatten, Josef könnte Rache üben an ihnen, war Josef zutiefst traurig. Zutiefst traurig, da hat er Tränen vergossen. Und so traurig ist der Herr, wenn wir seinen Verheißungen nicht glauben, wenn wir dem Evangelium nicht vertrauen, wenn wir nicht glauben wollen oder können, besser gesagt nicht wollen, dass wir in Christus absolut wohlgefällig sind vor Gott, und zwar bleibend, immer. Bis in alle Ewigkeit. Das will Gott auch nicht betrüben. Denn alles, was unser Herr Jesus vor dem Vater ist, das sind wir auch vor dem Vater. So hat es der Vater im Evangelium vom Sohn angeordnet. Ein bekanntes Beispiel für das Einssein mit Christus in Tod und Auferstehung aufgrund der Stellvertretung. Einssein hat etwas zu tun mit Stellvertretung. Ich habe es hier schon mal gesagt, es geht nicht um ein mystisches Einswerden mit Christus durch irgendwelche mystischen Übungen oder dergleichen, sondern eins sind wir von Gott her so angeordnet in Christus als unserem Stellvertreter. Das ist ein rechtlicher Akt, der vollzogen worden ist von Seiten Gottes, der gilt absolut, dazu steht Gott, bis an unser Lebensende. Ein bekanntes Beispiel für dieses Einssein mit Christus in Tod und Auferstehung aufgrund der Stellvertretung ist folgendes. Nehme ich ein Blatt und lege es in ein Buch, das ich an einen bestimmten Ort sende, so gelangt das Blatt zusammen mit dem Buch an diesen Ort. Alles, was mit dem Buch geschieht, geschieht also auch mit dem Blatt, das in das Buch hineingelegt worden ist. Wir sind in Christus aufgrund der Stellvertretung. Gott hat uns in Christus hineinversetzt durch Stellvertretung. Und darum geschieht das an uns oder ist an uns geschehen, was mit Christus geschehen ist. Wir sind ja eins mit ihm. Es ist eine organische Einheit durch den Glauben. Was der hohe Priester im Alten Testament tat und was an ihm geschah, das geschah gleichermaßen stellvertretend für das ganze Volk. Und genauso verhält es sich in Bezug auf unseren hohen Priester, unseren Herrn Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit. Das Heilswerk, das er vollbrachte, tat er nicht als Privatperson, sondern als unser Stellvertreter. Auf ihm und seinem Werk ruht das ganze Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters. Da sind wir uns doch alle einig. Ja? Und wenn ich dich jetzt frage, ruht das Wohlgefallen Gottes auf dir? Dann kommst du vielleicht in Stocken, ne? Und denkst an dein eigenes sündiges Wesen. Wir sollten mit großer Gewissheit und großer Freude sagen können, liegt das Wohlgefallen auf dem Sohn, dann liegt es auch auf mir, denn ich bin eins mit ihm. Darum konnte unser Herr Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet Folgendes sagen. Johannes Kapitel 17, wunderbare Sätze. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt's. Und sie liebst, dass du diejenigen, die an mich glauben, liebst, wie du mich liebst. Das heißt also, der Vater im Himmel liebt dich mit derselben Liebe, mit der er den Sohn liebt. Das ist unfassbar. Aber es ist die Wahrheit. Das ist die Wirklichkeit, die uns im Wort Gottes bezeugt wird. Eine herrliche Wahrheit. Die Wahrheit von der Stellvertretung, vom Einssein mit Christus. Die Lehre von der Stellvertretung Christi ist entscheidend wichtig für das Verständnis des Evangeliums. Wie oft werden auch in der Verkündigung die Ermahnungen der Heiligen Schrift wie die Forderungen im Gesetzesbund gehandhabt, als müsste man erst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um dann von Gott in seinem Dienst gesegnet zu werden. Das hat übrigens, aber da werden die wenigsten unter uns darüber informiert sein, das hat übrigens zu dem Irrweg geführt, dass manche unterscheiden zwischen dem einfachen Glauben an den Herrn Jesus Christus, der rettet, durch den man selig werden kann, und der sogenannten Jüngerschaft. Und so wird die Nachfolge Christi zu einem neuen Gesetzesweg. Und in der Jüngerschaft muss man dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit man dann auch tüchtig wird zum Dienst. Der einfache Glaube an Christus und alles, was sich daraus ergibt, das reicht nicht. Man muss jetzt auch noch ein Jünger werden. Ja? Sein Irrweg. Der immer nur von solchen beschritten wird, die es wirklich ernst meinen in ihrem Glaubensweg, in ihrem Glaubensleben. Aber es ist ein Irrweg, auf dem man die Nachfolge durch den man die Nachfolge Christi zu einem neuen Gesetzesweg macht. Bernhard Kaiser, unter uns ja bekannt, schreibt in seinem sehr empfehlenswerten Buch Christus allein Folgendes. In dem Moment nämlich, in dem man den Bezug auf Jesus Christus nicht mehr sieht, also auf Jesus Christus und sein vollbrachtes Erlösungswerk, wird der Imperativ, Ermahnung, zur Beschreibung eines Solls, also zu dem, was wir jetzt tun müssen. Ja? Das vom Christen, dieses Soll, das vom Christen erfüllt werden muss. Und weiter, die Imperative weisen nicht auf eine erst noch zu schaffende, sondern auf die in Christus bestehende Wirklichkeit hin. Der Christ lebt von einem bereits vorhandenen Kapital, nicht um ein Kapital zu schaffen. Und je mehr er sein Augenmerk auf dieses Vorhandene in Christus, vorhandene Kapital richtet und damit umgeht, desto mehr Frucht bringt er. Alles andere führt nur hinein in gesetzliche Wege der eigenen Bemühungen und Anstrengungen, auf denen man hoffentlich im besten Fall vor Gott zu Schanden wird. Ja? Also das Umgehen mit dem bereits vorhandenen Kapital, so sagt er, darauf kommt es an. Und dieses Kapital haben wir in Christus, und zwar vollkommen. Eine Fülle der Gnade ist uns bereits in Christus geschenkt. Und wir haben Teil daran, durch den Glauben an ihn aufgrund der Stellvertretung. Im Grunde sind alle Irrwege auf eine Vernachlässigung und ein mangelhaftes Verständnis der Glaubensgerechtigkeit zurückzuführen. Dass wir es doch verinnerlichen, ihr Lieben. Wie Gott das Haus des Potiphar, das war der Beamte, bei dem Josef im Dienst war, in Ägypten. Wie Gott das Haus des Potiphar und alles, was er hatte, um Josefs Willen segnete, so segnet Gott uns ausschließlich um Jesu Willen. Er segnet uns nicht um unserer Treue willen, um unseres Gehorsams willen, um unserer Frömmigkeit willen, sondern er segnet uns um Jesu willen. Auch da, wo es uns gelingt. Ne? Er segnet uns immer ausschließlich um Jesu willen. Nicht nur beim Lesen, sondern auch in der Praxis unseres Glaubenslebens neigen wir dazu, dass von nun an hier in Vers 16a, Grunde genommen war das, was ich jetzt ausgeführt habe, noch einmal eine Erinnerung an das, was wir hier und da schon bei der Betrachtung der Verse 14 und 15 gesagt haben. 16a, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Diese Worte, diese kleinen Wörter, von nun an, kann man leicht überlesen. Aber sie sind außerordentlich bedeutsam. Es handelt sich um eine der herrlichsten Aussagen in der Heiligen Schrift. Darum kennen wir von nun an. Dieses von nun an kann man logisch verstehen, das heißt also in dem Sinne folglich. Man kann es auch zeitlich verstehen. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Diese Worte sind der Wendepunkt hin zu einem neuen Zeitalter. Sie beziehen sich auf das Heilsgeschehen, das uns in den Versen 14 und 15 bezeugt wird. Das ist also der Zusammenhang, ne? Der gedankliche Zusammenhang. Wichtig, dass wir immer wieder die Zusammenhänge sehen. In Kreuz und Auferstehung Jesu wird also ein neues Zeitalter eingeläutet. Von nun an, heißt es hier. Ein neues Zeitalter wird eingeläutet. Natürlich hat dieses Zeitalter nichts gemein mit der Illusion eines New Age, mit seinen antichristlichen Idealen und Wertvorstellungen, wobei der Mensch an die Stelle des lebendigen Gottes tritt. Hat nichts damit zu tun. Ist etwas ganz anderes. Etwas, was uns in der Bibel, in Gottes Wort bezeugt wird. Der Beginn dieses in der Bibel bezeugten neuen Zeitalters ist ganz allein das Werk Gottes, in dem nicht die Verherrlichung des Menschen, sondern die Verherrlichung Gottes in Christus Jesus im Zentrum steht. Was daraus wird, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, wenn der Mensch verherrlicht wird, wenn der Mensch an sich selbst glaubt, wenn der Mensch sich selbst belohnt, wenn der Mensch sich selbst verwirklicht, was daraus wird, das sehen wir ja in unserer Zeit, nicht? Und das hast du und ich, wir beide, wir haben das schon erfahren, im kleinsten Kreis, in der Ehe, in der Kindererziehung, in der Familie, in der Verwandtschaft, haben wir doch diese bitteren Erfahrungen alle schon gemacht, denke ich mal, dass keiner hier eine Ausnahme bildet. wenn man sich selbst verwirklichen will, was das für Folgen hat. Nicht nur im Kleinen, sondern eben auch im Großen. Als Gemeinde Jesu haben wir jetzt bereits Anteil an den Kräften der zukünftigen Welt. Hebräer 6. Als wir zum Glauben an Christus kamen, wurde die objektive Wirklichkeit des von nun an, objektiv, geschehen, schon passiert in der Vergangenheit vor ungefähr 2000 Jahren, das wird dann durch den Glauben bei uns zur subjektiven Wirklichkeit. Und seit der Zeit leben wir im neuen Zeitalter der Gnade, wenn auch noch nicht im Schauen, aber doch im Glauben, der Gnade Gottes in Christus, das am Ende bei der Wiederkunft Jesu sichtbar offenbar werden wird. Für uns Gläubige hat also die Zukunft bereits begonnen. Damit ist in dieser Zeit bereits eine völlig neue Gesinnung und ein völlig neues Denken und Urteilen verbunden. Paulus kennzeichnet an dieser Stelle diese neue Sichtweise mit den Worten: Von nun an kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Was das bedeutet, damit wollen wir uns in der nächsten Predigt befassen. So viel sei gesagt, dass Paulus diesen Ausdruck, wir kennen niemanden nach dem Fleisch, von nun an, seit dem Erlösungswerk Christi und seit unserer Wiedergeburt, Paulus gebraucht diesen Ausdruck auf dem Hintergrund der Unterstellungen von Seiten einiger Korinther, die seinen Dienst für fleischlich hielten und nicht für geistlich. Das ist der Hintergrund dieser Aussage. Aber was das nun im Einzelnen bedeutet, auch für uns, damit wollen wir uns beim nächsten Mal befassen. Wir wollen uns abschließend heute Morgen die Frage stellen, ob unser Leben als Christen wirklich von dieser göttlichen Wirklichkeit des von nun an geprägt ist, also vom Evangelium her. Denken wir, handeln wir vom Evangelium her. Wenn wir sagen, im Namen Jesu tun wir etwas, dann bedeutet das vom Evangelium her. Wir beten im Namen Jesu. Warum? Weil der Herr Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Wir sehen immer wieder diesen Bezug zum Evangelium. Und das macht uns froh und vor allen Dingen macht es uns gewiss. Es schenkt uns auch Glauben, dass Gott unsere Gebete erhört. Das ist die Grundlage, auf der Gott unser Gebet absolut erhört. So wie er die Gebete seines Sohnes erhört hat, so erhört er auch deine Gebete, wenn du vom Evangelium her, das heißt also im Namen Jesu, betest. In diesen Wörtern steckt also lauter Evangelium und auch im Römerbrief Kapitel 3, Vers 21 gebraucht Paulus das Wort nun, wenn er vom Evangelium im Gegensatz zum Gesetz spricht. Lasst uns auch heute in der Abendmahlsfeier so recht dankbar, froh und gewiss sein und auch werden, vermehrt werden, froh und gewiss durch die herrliche Heilstat Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir, weil wir oftmals mehr von uns her leben als von dem, was du, Vater im Himmel, in deinem geliebten Sohn für uns getan hast. Es reicht vollkommen aus, nicht nur um uns selig zu machen, sondern auch für ein Leben, in dem wir von der Liebe Jesu bestimmt und geprägt sind und werden. Wir wollen dir danken für dein herrliches Evangelium, Herr Jesus. Es ist wirklich eine wunderbare, frohmachende Botschaft. Amen.